Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt bei uns zum Aestheticated Podcast. Wie ihr schon gemerkt habt, gibt es einige Neuerungen dieses Jahr. Zum Beispiel, dass wir ab jetzt immer Dienstag veröffentlichen, nur noch im 2-Wochen-Rhythmus veröffentlichen und dass wir uns immer mehr Interviewpartner dazu holen werden. Doch warum das so ist, das werdet ihr gleich in der nächsten Folge sehen und natürlich auch unseren ersten Interviewpartner kennenlernen.
Wir begrüßen euch im neuen Jahr. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder da seid. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht und ihr hört schon die erste Neuerung. Sonst macht Steve ja immer das Intro und der Steve ist leider für die nächsten Folgen erstmal nicht mehr dabei. Wir haben uns, oder ich habe mir dafür aber gedacht, damit ihr nicht die ganze Zeit mir zuhören müsst, hole ich mir mal ein paar Gäste dazu. Und wir starten jetzt gleich ins neue Jahr mit unserem ersten weiblichen Gast. Insgesamt in unserem Podcast überhaupt und auch 2019 natürlich, der Helene Fiedler. Wir freuen uns, dass du heute da bist und ich denke, am besten stellst du dich einfach mal selber vor.
Ja, hallo. Danke erstmal für die Einladung, für das Interview oder den Podcast. Einige kennen mich vielleicht schon. Ich bin ja selber Podcasterin bei Dünn und Dünner. Und ja, erstmal zu mir. Ich bin Helene Fiedler, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin geboren in Dresden. Ich denke, man wird das bei dem Interview jetzt bestimmt noch raushören. Ja, ich bin gelernte Chemielaborantin und im Sportstudio oder direkt für Fitnessstudio begeistert bin ich seit 2008 ungefähr. Also die erste Anmeldung war 2008 im Fitnessstudio sozusagen. Wobei die erste Zeit dann mehr so, ja, Zeitverschwendung war, sage ich mal. Hauptsache sehen und gesehen werden und ein bisschen mit den Jungs und mehr war da nie dahinter. Also das war mehr so Freizeitbeschäftigung in erster Linie.
Und heutzutage bist du erfolgreiche Athletin.
Ja, also
kann man ja so sagen. Wir werden da später nochmal genauer drauf eingehen. Vielleicht nochmal ganz kurz so, was hast du im Sport für Wettkämpfe bestritten? Was für Erfolge?
Ja, also 2014 quasi war meine erste Saison in der Bikini-Klasse. Ich bin im DBFV gestartet. Und ja, bin dann 2015, 2016 und 2017 jeweils in der Bikini-Klasse gestartet und 2018 im Frühjahr hatte ich meinen ersten KDK-Wettkampf in der Landesmeisterschaft hier in Sachsen, also hier in Dresden direkt, ja, und habe dort mal Wettkampfluft geschnuppert.
Das erste Mal richtig abgerundet.
Ich war die Einzige in meiner Gewichtsklasse, von daher, da konnte ich nur gewinnen.
Ein Sieg ist ein Sieg. Fragt am Ende keiner mehr, wenn du den Pokal dastehen hast. Du hast gerade erzählt, du hast 2008 angefangen. Wie bist du überhaupt zum Sport gekommen? Du meinst am Anfang sehen, gesehen werden?
Also mein erster Sport, mit dem ich Kontakt hatte, war natürlich Schulsport und ich war schon immer sehr aktiv. Danach ging es für mich zum Reitsport mit einer Freundin ganz lang, also von 2011 bis, nee Quatsch, von wo ich 11 Jahre alt war, bis ich 16 war. Dann ging das aber nicht mehr, wo ich die Lehre angefangen habe, zeitmäßig, weil wir uns komplett halt selber um die Tiere gekümmert haben und mit allem drum und dran. Heutzutage, da bezahlt man nur noch sein Geld und alles wird gemacht und wir haben wirklich uns selbstständig darum gekümmert. Und damals
in den guten, genau,
Zeiten. Ich bin schon so alt. Nein, und das ist dann komplett hinten runtergefallen und irgendwie, ja, in erster Linie stand dann erstmal Party so an, ja, Lehre und eigenes Geld und dann kam das eigene Auto und da hatte ich gar nichts mehr mit Sport am Hut, aber irgendwie hat mir das dann gefehlt. Und meine Freundin war im Fitnessstudio angemeldet und hat gesagt, ja, komm doch mal mit. Und habe mich dann überreden lassen und bin mit hingegangen. Das Lustige war, sie hat dann zwischenzeitlich sogar aufgehört und ich bin trotzdem weiter am Ball geblieben und habe weiter durchgezogen.
Du hast dann quasi angefangen mit Bauch, Beine, Po?
Ja.
Wie darf man das so ganz klassisch?
Der ganz klassische Studioplan. Also das Fitnessstudio, wo ich war, ist ein Privatstudio gewesen von einem ehemaligen Bodybuilder selber. Und
das MaxFit in Leipzig?
Nein, das Tempel Gym in Dresden.
Okay.
Sagt dir das was?
Weil da bist du nämlich, ja. Ich weiß nur, mir hat ein Kollege, ich habe mit ihm drüber geredet, dass du im Podcast bist. Viele Grüße an Kai an dieser Stelle.
Dort hab
Und du bist bei dem MaxFit auf den Fotos,
richtig,
mit drauf.
Richtig, wir waren da zum Fotoshooting, ich und mein Ex-Freund, genau,
okay.
Und waren dort im MaxFit. Deswegen hänge ich dann wahrscheinlich dort noch rum.
Aber gut, okay, zurück zum Temple Gym. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Genau, und habe dann dort nach einem Dreier- oder Vierer-Split Wars trainiert. Also diesen klassischen Plan, den man dann immer so aufgedrückt hat. Ja. Und mehr oder minder intensiv. Ich würde sagen, die ersten 4 Jahre, das war bestimmt bloß so, ja, okay, wir gehen mal hin. Und mein Ex-Freund war ja dann auch so sportbegeistert. Ich habe gesagt, ich will gerne mal Kreuzheben und so machen. Und der sagt, ach, das brauchst du nie. Und habe das dann
wurde mir alles ausgerechnet.
Ich habe auch ewig lang keine Kniebeugen und so gemacht. Und wenn dann nur mit diesen übelsten Polster da hinten drauf. Und also ich muss schon sagen, so damals Internet hat mich eigentlich nicht so bewegt, dass ich da gesucht habe, direkt gezielt. Ich habe halt das gemacht, was auf meinem Plan stand. Und ja, ich hatte so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Aber irgendwann kam da mal jemand auf mich zu und hat halt gefragt, so Mensch, das ist ja, also irgendwie ist ja doch was passiert und es ist doch was geworden. Und hat gesagt, Mensch, das ist doch gar nicht schlecht aus. Und hast du dir mal überlegt, so Bühne und wäre das nichts für dich? Und ja, dann fing das halt so an, dass ich mich in diversen Gruppen in Facebook rumgetrieben habe. Die Bro-Science vom Feinsten natürlich dort, wie das so ist in diesen Facebook-Gruppen. Und hatte dann Anfang 2014, ich glaube, meine eigene Diät versucht so ein bisschen zu machen. Also ich habe dann so mich mit Ernährung auseinandergesetzt und habe das am Anfang noch ganz falsch gemacht, habe noch die ganzen gekochten Sachen abgewogen, also Reis gekocht und habe aber die Rohmenge getrackt.
Um Gottes Willen, da hast du am Ende gar nichts mehr gegessen,
ja, so
oder?
Ungefähr. Ich habe dann so auf Low Carb und ich sah halt wirklich total ausgelutscht aus. Es war grauenvoll.
Jetzt ist so meine Frage, wie viel Reis hast du am Ende wirklich gegessen, wenn du auf Low Carb den abgewogenen Reis gegessen hast oder den gekochten abgewogen als...
Boah, ich glaube, ich habe 80 Gramm gekocht. Habe ich dann immer so portionsweise, also viel war es, nee, es kann nie viel gewesen sein, ich weiß nicht, es war wirklich so, aber damals, ich hatte auch nicht so viel Hunger und ach, das hat irgendwie alles gepasst, aber ich sah halt wirklich dann total ausgelutscht aus, so, also nach nichts mehr, ich glaube, ich habe jeden Muskel da verloren und dachte dann so, okay, Alena, das wird nichts, du suchst dir eine Trainerin oder einen Trainer und habe mich dann halt erkundigt, was hier in der Nähe ist, weil ich halt gerne jemand an der Hand haben wollte und bin dann auf jemanden gestoßen aus Chemnitz. Also eine ehemalige...
Meine Heimatstadt
also
direkt.
Also eine ehemalige Profi-Bodybuilderin war das. Also so eine richtig in der ganz großen Klasse.
Wer?
Natalie Schmidt. Damals Natalie Falk.
Die Natalie,
ja.
Jetzt Natalie Schmidt von Marco,
genau.
Die Frau.
Und
genau, ja, der war bei uns im Fitnessstudio damals immer noch.
Und bin dann halt dorthin und dachte ja so, weil ich das von anderen kannte, okay, man kriegt jetzt so seinen Ernährungsplan, was man halt die ganze Zeit so isst. Und da wurde meine Blase dann schnell zerplatzt. Ich bin dann halt zu ihr hingekommen und dann durfte ich mir erstmal Zettel und Stift nehmen. Dann gab es da so morgens, mittags, abends Snack. Und da wurde nie nach Waage, sondern so mit Händen und so augenmaßmäßig, nimm mal eine Handvoll Mandeln und dies und das. Und am Wochenende, da kannst du dir ruhig nochmal was gönnen. Also das war, ich glaube, wann bin ich zu ihr? 2014, April. Ja, und hatte das dann vielleicht einen Monat oder so mit ihr gemacht. Die Ansprechbarkeit war halt sehr schlecht, ne, weil ich dann auch Fragen hatte. Und da kam halt irgendwie nie so richtig was zurück. Und irgendwie dachte ich, das wird so nix, ne? Also da reißt auf alle Fälle nix. Ich war dann sehr ambitioniert. Ich wollte halt dann bei meinem ersten Wettkampf natürlich auch gut aussehen.
Aber kam dann die Ambition nur durch die Facebook-Gruppen? Hast du dich dann dadurch so da reingefuchst, dass du gesagt hast, Mensch, das interessiert mich jetzt,
also
ich will da? Oder hattest du auch im privaten Umfeld dann da noch Unterstützung?
Im privaten Umfeld gar nicht. Also ich muss auch so sagen, so Dresden und so, was Bodybuilding angeht, ist relativ tot. Also wenn ich dann rüber in den Westen fahre, dann hat man schon wirklich in den Studios, da ist viel mehr los und viel mehr Leute, die halt vielleicht auch ansprechender aussehen, als hier hast du viele ganz normale, so sage ich mal. Ne? Also das krasse Bild hast du hier eher nie. Also das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber so dieses Extreme fehlt hier, ne?
Das muss ich zum Beispiel jetzt genau andersrum sagen. Bei mir in Chemnitz war es so, dass im McFit da einige ganz schöne Schränke rumgelaufen sind, wo ich dann sagen muss, wenn ich hier nach Ingolstadt gekommen bin, war es eher so, okay, mehr so normale Studiengänger. Aber kann natürlich auch dadurch sein, dass vielleicht gerade im Westen, wenn man so Richtung NRW schaut oder so, dass es da einfach auch schon länger gewachsen ist, ja, der Sport, als damals in der DDR. Mhm. Wäre vielleicht auch mal ein Thema wieder für einen Podcast.
Ja,
und jetzt jemanden zu finden. Aber zurück zum Thema.
Genau, ja. Und ich habe mich dann, wie gesagt, mehr damit auseinandergesetzt, mir auch Bilder angeguckt und so. Und ich fand das schon toll. Also es gab auch in meinem Umfeld ein Mädel, was wirklich super aussah. Also die sah wirklich toll aus. Und das war immer so, wo ich dachte so, wow, so willst du aussehen. Das war aber wirklich die einzige, die ich gekannt hatte. Und dachte ich so, Und dann fing ich halt dann auch an, intensiver zu trainieren. Und dadurch ist dann wahrscheinlich wirklich was geworden. Und ja, und zu meiner Trainerin da zurückzukommen, ich hatte mich halt dann entschieden, so, okay, irgendwie passt das auch zwischenmenschlich bei uns nie. Und habe ich dann nochmal erkundigt nach anderen und bin dann nach Berlin zu Carla Marquardt. Die hat zu Team Smash gehört, das ist vom Alex Stampolidis aus Schorndorf. Die gehören da alle zusammen. Ne? Also das sind halt, ja, die aber hat dann halt vorbereitet und hatte dann sie angeschrieben und sie hat gesagt, mach da jetzt erst einen klaren Cut, bevor du zu mir kommst. Sie will da auch keinen Stress haben, ist ja auch richtig so, ne? Bevor sie mich dann aufnimmt.
Ja, total verständlich.
Und ja, war dann bei ihr zum Formcheck und das hatte schon alles mehr Hand und Fuß. Die hat mich halt vermessen, ne? Die hat mich viel mehr gefragt und hat mir dann halt wirklich einen Ernährungsplan zusammengestellt. Und ja, und wir sind halt im Sommer quasi dann in die Vorbereitung für die Herbstsaison gestartet. Dazu muss man sagen, ich bin schon immer relativ schlank gewesen. Ich habe zu Beginn gewogen 53 Kilo, wo ich die erste Diät gestartet habe und hatte dann Bühnengewicht, ich glaube 51 und zerquetschte.
Nochmal, das kann jetzt... Du bist in die Diät mit 53
Kilo. Genau, gestartet. 53 Kilo und hatte dann auf der Bühne irgendwas mit 51 noch was.
Ach so, ich habe verstanden, 53, nee, irgendwas. Nee,
also irgendwie da, okay, knapp, ja, so, ja, über 51 irgendwas war das, genau. Und
das ist nicht sehr viel im Vergleich, was du diäten musstest.
Ja.
Hat dir da deine Anfangsdiät quasi, sage ich mal, geholfen, die du selber versucht hast durchzuziehen noch im Frühjahr?
Oder also ich habe immer... Also
warst du dann schon wieder auf Normallevel?
Also ich habe immer eigentlich um die 53 Kilo gewogen. Ne? Also 53, 52 war so mein Ausgangspunkt eigentlich. Plus habe ich halt nie viel Gewicht verloren, nur die Form ist immer besser geworden. Und ich bin für... Okay, wenn ich jetzt die Bilder sehe von 2014, dann denke ich mir auch so, oh Gott. Wie sahst du danach aus, ne, wenn ich jetzt...
Aber jeder hat mal angefangen.
Jeder, also wenn ich so diese Entwicklung sehe bis 2017, das ist schon krass, ne? Also schon.
Schade wäre es, wenn es, ja, nicht so, ne, wäre.
Und auf alle Fälle, ja, bin ich dann bei der Hessenmeisterschaft, das war Newcomer, bin ich dann das erste Mal gestartet. Und habe dort einen zweiten Platz gemacht. Und ach, da habe ich mich ja so geärgert. Ich war so unzufrieden. Ich wollte unbedingt den ersten Platz. Ich habe gedacht, ich bin doch viel dünner als die andere. Und ja, so mit Posing, das war auch noch nichts. Da stand man so ein bisschen robotermäßig da. Und das spielt ja ganz doll in die Bewertung mit rein bei Bikini. Und ja, hatte dann meine Qualifikation. Ich glaube, in Norddeutschland irgendwie, weil wir halt über... dass Berlin gestartet sind und die haben dort mit dazugehört. Ich weiß gar nicht, wie der Ort, okay, dort hieß. Es war auch eine Gondelei, es ging gar nicht. Auf alle Fälle, dort bin ich dann Vierte geworden und da war ich schon wieder mega angepisst. So.
Und wieder nicht aufs Treppchen geschafft zu knacken.
Und da habe ich gesagt, ich fahre jetzt hier nicht mehr zur Deutschen. Und was will ich denn bei der deutschen Meisterschaft, wenn ich hier nur Vierte geworden bin und so. Weil ich hatte die Quali... Also die konnten entscheiden, ob man die, also die Schiedsrichter konnten sagen, okay, wir nehmen dich mit oder eben nee. Oder ja, nicht. Und ich habe dann halt die Quali trotzdem noch gekriegt, obwohl ich Vierte geworden bin. Und bin dann halt zur Deutschen mit nach Bochum gefahren und auf der deutschen Meisterschaft habe ich dann meinen vierten Platz gemacht.
Dann zufrieden,
ja,
gewesen?
Ja, das war ich zufrieden. Also Finale und so, das hätte ich nie erwartet, dass ich das überhaupt schaffe.
Warum hast du dich überhaupt für den Verband entschieden? Kam das durch die Trainerin oder, ich meine, es gibt ja, ich sage jetzt mal, zehntausende Verbände, bei denen man antreten, mhm, kann. Warum dann der, ich meine, gerade der Weg über erst Hessenmeisterschaft, dann Norddeutsche, dann Deutsche Meisterschaft ist ja doch relativ umständlich. Mhm. Wenn ich das jetzt vergleiche bei mir, GmbF, ich trete einmal an, Deutsche Meisterschaft und dann
ja.
ist der Kars gegessen.
Also ich kann mir raussuchen, wo ich antrete, ne? Und ich wollte natürlich ein paar Wettkämpfe machen, um Erfahrung zu sammeln. Und die Quali musst du dir immer erstmal holen, bevor du auf die Deutsche darfst. Also du darfst nie sofort auf die Deutsche. Du musst dich immer dort, wo dein Verband gemeldet ist, musst du erstmal zur Quali fahren. Und DBFV war halt so, ich weiß gar nicht, also ich habe halt die Mädels, die mich interessiert haben, sind alle über den DBFV gestartet. Deswegen für mich, ich habe mich dann nie nach anderen Verbänden erkundigt oder schlau gemacht darüber.
Wie war das dann? Waren die in direkt eine Woche immer nacheinander oder hattest du zwischendrin länger Zeit?
Ich hatte zwischendrin, ich glaube, also die Hessen, das war einer der ersten, also diese Newcomer, war einer der ersten Wettkämpfe und die Quali und die Deutsche, die waren, ich glaube, dann direkt hintereinander. Also das eine Wochenende und das nächste Wochenende war dann schon die Deutsche quasi.
Wie hast du dann damals trainiert auf deinen Wettkampf hin? Du hast ja gesagt, am Anfang war noch so dieser Vierer-Split aus dem Gym-Fitness-Studio, da hat sich ja dann einiges geändert, du hattest einen Coach, du hast dich selber mehr informiert. Wie sah dein Training dann aus?
Im Prinzip war das trotzdem ein Split, ich glaube ein Dreier- oder ein Vierer-Split, ich hatte viel Cardio drin. Also bei der ersten Vorbereitung nicht so viel, also das ging eine halbe Stunde Fahrradfahren oder so und dann halt normal wirklich ein Split vom Coach vorgegeben und so. Aber so die erste Diät, das war schon, obwohl ich recht hoch war mit den Kalorien, ich glaube, ich war trotzdem bei 1700 Kilokalorien. Also das ist für mich...
Das hatte ich am Ende auch, ja.
Ja,
so, und jetzt mal Vergleich.
Oder wir sind sogar dann, oder war ich 1005 und wir sind dann sogar nochmal hochgegangen, weil ich halt zu schnell abgenommen hatte. Aber ich hatte halt wirklich diesen ganz stinknormalen Ernährungsplan, Reis, Pute, Brokkoli, so Tag ein, Tag aus und immer dieses Whey-Pulver mit drin und keine Ahnung, also du hattest halt wirklich 6 Mahlzeiten und immer so eine, gefühlt so eine hohle Handvoll. Ne? Ich hatte halt permanent Hunger. Also das war echt krass. Das war wirklich die erste Vorbereitung in meinem Leben, wo ich mal gemerkt habe, was ist eigentlich Hunger, ne? Wenn du abends im Bett liegst und dich halb selber verdaust und das war schon krass, ne?
Dieses Hungergefühl. Oder auch hattest du auch mental dann Probleme oder in der Vorbereitung?
Also es war...
Und ansonsten körperlich, bis auf den Hunger, sage ich
also
mal.
Also so die erste Diät, das war echt so voll on point, ne? So Fokus und keine Ahnung was. Und du hast dich dann aber schon natürlich von deinem Umfeld sehr abgekapselt und so. Gerade so was zu essen gehen. Und du bist dann schon ein bisschen stinkig geworden. Du bist auch lethargisch geworden so. Und ich habe ja meinen Hund hier und wollte mit dem schon gar nicht mehr rausgehen. Und so minimal wie möglich bewegen, nur noch das Training. Und ja, dann gab es immer mal so bessere Phasen, schlechtere Phasen. Ich war dann zwischendurch in der Wettkampfvorbereitung noch auf Schulung. Und also wirklich, dort gab es ja dann das Essen. Ich habe wirklich einen Apfel in der Hand gehalten und habe gedacht, isst du den jetzt oder isst du nee? Ich hatte so einen Hunger und habe ihn aber nie gegessen, weil ich Angst hatte, dass ich dann zunehme und nur so einen Käse. Also wenn ich mir das jetzt überlege, vor allen Dingen hat dann meine Trainerin gesagt, wenn es dann wirklich mal gut läuft, okay, gönn dir was, kannst mal ein Cheat Meal machen. Aber dort fing das dann schon so teilweise an auszuufern, ne? Dass man dann wirklich dieses Fressen hatte. Und anfangs ging das noch also das wurde dann mit jedem Mal schlimmer. Du hast dann halt auch andere aus dieser Szene so kennengelernt, die das dann dir ja ebenfalls so erzählt haben, wie das so abläuft und dachtest, okay, das ist halt so, ne?
Aber es ist bei, ich sag mal, es ist bei vielen so, selbst auch bei mir. Ich habe mich ja dann zu meinem Wettkampf da selber gecoacht gehabt und wenn du das jetzt so erzählst, man wird immer langsamer, immer müder, so dieses ganze Gefühl, man nimmt das dann mit, aber ich finde, in dem Moment nimmt man es nicht so wahr. Erst wenn man im Nachhinein dann darauf hingewiesen wird oder sich im Nachhinein nochmal denkt, Mensch, da habe ich nie irgendwas mit irgendwelchen Leuten gemacht,
ja, ja.
Bin nie irgendwo hin, war eigentlich immer nur daheim. Mhm. Und bei mir war es dann auch teilweise so, dass ich zu tun hatte, dass ich normale Schrittgeschwindigkeit laufen konnte, wenn du mit irgendwelchen Menschen mitlaufen wolltest oder so.
Also wie gesagt, krass. Ich wollte mich auch so groß in meiner Freizeit nicht mehr bewegen und nur Training und sonst am besten so tot auf der Couch und keine Ahnung was. Aber wie gesagt, so die erste Saison, das war alles top, das habe ich alles gut durchgezogen und danach war erstmal die große Leere nach dem Wettkampf, nachdem es dann vorbei war.
Wie meinst du große Lehre? Ich meine, wie war das Gefühl so, du standest auf der Bühne und hast gesagt, du warst angepisst, aber anscheinend scheinst du ja nach dem ersten Mal doch Bock gemacht zu haben.
Ja.
Weil du ja dann noch, sonst fährst du ja nach der Hessenmeisterschaft dann nicht auf die Norddeutsche und dann noch auf die Deutsche Meisterschaft.
Ja, das war dann schon okay, so zweiter Platz. Und mein Trainer, die haben mir noch zugeredet und haben gesagt, ja, komm, Karten werden neu gemischt. Und ich wollte ja die Quali auf jeden Fall machen, weil ich wollte ja zur Deutschen Meisterschaft. Das war für mich schon, stand schon fest. Und ja, dort war dann auch so, wo ich gesagt habe, nee, ich fahre nie. Und dann so wirklich wie so ein bockiges kleines Kind. Und dann haben halt einige auf mich drauf eingeredet und haben gesagt, komm, die Karten werden neu gemischt und mach das, du bereust das, wenn du jetzt nicht mitfährst und so. Und ja, nachdem der Wettkampf dann vorbei ist, dann hat man ja immer noch mal so ein bisschen Zeit, so das Revue passieren zu lassen und noch mal seine Meinung zu überdenken. Und natürlich bin ich dann mitgefahren zur Deutschen, ne? Und dort war ich dann aber happy, ne? Vierter Platz, da habe ich mich echt gefreut. Also dort hätte ich mit Finale gar nicht gerechnet.
Kann man auch stolz sein für den ersten Wettkampf. Also
genau.
Auf jeden Fall.
Und ja, danach, du hattest natürlich deinen Fokus komplett auf die Wettkämpfe gerichtet und danach ist erstmal, ja, so mach jetzt erstmal dein Ding, ne? Und dann fällst du erstmal schön in so ein Loch rein. Dann hast du erstmal keinen Bock auf Training, dann fängt das ja an mit diesem Essen, dass du dann übelsten Knacks kriegst. Auf einmal hast du kein Ziel mehr. Das heißt, du kannst jetzt, ich hatte zwar einen Essensplan, also ich habe einen Ernährungsplan bekommen, aber der war genauso eintönig wie eigentlich in der Diät, nur mengenmäßig mehr. Habe mich natürlich an diesen tollen Plan gehalten, weil ich ja aufbauen wollte und habe das auch immer so als Ausrede genommen und gesagt, so, ich muss jetzt hier essen. Masse ist Macht. Ich fresse mir meine Muskulatur an.
Ich alle 55 Kilo.
Und bin halt immer mehr chubby geworden. Und na gut, man hat das halt die anderen, man hat ja so die anderen dann verfolgt, mit denen man gestartet ist. Dort war das nichts anderes. Und es war dann schon so, wenn du auf Feiern und Festen eingeladen warst, du hast dort wirklich, also wie eine Buffetfräse, dich über alles gestürzt. Die Leute, die dich sonst bloß so am Salatblatt lecken sehen haben, haben gesagt, was ist mit dir los? Und also es war mir selber dann schon unangenehm, ne? Und ich war dann nach dem ersten Wettkampf bei 58 Kilo auf Season-Gewicht. Und also so schwer wie noch nie. Und habe dann schon mich gefreut, ja. So regelrecht so, ja, jetzt geht's bald wieder los, Diät und so und und sind ja dann im Sommer 2015 in die nächste Diät gestartet, genau.
Wie kam das dann quasi, du hast ja direkt gesagt, direkt nach dem Wettkampf schon wieder, okay, nächstes Jahr trete ich wieder an oder hast du dir das erst über die Zeit überlegt?
Also ich habe schon gesagt, so nächstes Jahr, ich hatte ja dann dadurch, dass ich im Finale war von der Deutschen, hatte ich ja das Recht, international zu starten und hatte dann natürlich schon weit geguckt und habe gesagt, okay, ich starte international. Und
Mr. Olympia in zwei Jahren.
Ja, genau. Und hatte dann so Prag ins Auge gefasst. Das ist ja nie weit von mir. Also wie gesagt, ich komme aus Dresden, das ist ja 1,5 Stunden. Und habe das so mit meiner Trainerin besprochen und okay, wir haben das jetzt dann halt als normal auf Season Aufbauphase und Verbesserungsphase und so weiter. Ja, und hatte halt immer diesen Struggle mit Essen und ja, man redet sich das aber irgendwo dann schön, ne? Und wenn du dann ebenfalls so Leute aus dem Metier hast, dann feierst du da richtige Freskelage und keine Ahnung was und wer kann mehr, so ungefähr. Also bei den Mädels ist das nichts anderes. Und ja, aber ich war dann im Endeffekt froh, wo es wieder in die Diät ging. Und 2015, wir sind dann in die Diät gestartet. Recht hoch auch mit den Kalorien, aber es hat sich halt dann auch anfangs nichts getan. Dann habe ich zusätzlich morgens immer noch eine halbe Stunde Cardio bekommen, also frühs auf dem Radergometer vor Arbeit bin ich mich da drauf gesetzt und ging los, ne?
Da hätte ich so viel
Bock. Ja, hatte ich auch richtig
Bock. Ich habe das die letzten 4 Wochen auch noch dann gemacht, aber
ja, und hätte ich da schon mein Fitbit gehabt, ne, das hätte mir so viel ausgesorgt, sage ich mal, dass ich einfach nur, wie ich es jetzt zum Beispiel mache, ich laufe jetzt immer eine halbe Stunde oder er hat 20 Minuten, eine halbe Stunde vom Auto auf Arbeit, also ich stelle das ein bisschen weiter weg und laufe dann auf Arbeit quasi, dass ich dann auf Schritte komme. So.
Ah, okay.
Und da verbrauchst du ja schon viel mehr eigentlich als mit so einem schnöden Radergometer, ne, wenn du bloß drauf sitzt und ein bisschen strampelst. Naja, auf alle Fälle war das dann in meinem Plan. Dann hatte ich noch eine halbe Stunde Cardio nach jedem Krafttraining. auch nochmal. Und es ging halt wirklich total schleppend, also mit dem Gewicht runter. Dann hatte ich dort auch immer mehr den Struggle, dass ich vielleicht doch mal mehr, obwohl ich Diät hätte machen müssen, diese Cheats hatte, ne? Also, dass ich dann diesen extremen Fokus, wie bei der ersten Vorbereitung, hatte ich schon gar nicht mehr, sondern dass ich dann zwischendurch mal ausgebrochen bin. Und dann, ja, logisch, dass da nichts runtergeht, ne? Und ich habe mich immer gefragt, Mensch, hier passiert nichts und so. Und meine Trainerin hätte eigentlich auch sagen müssen, okay, du bist noch zu dick für die Bühne. Bin aber dann 2015 trotzdem in Prag gestartet. Ich war einfach noch zu dick für Bühne, ne? Also da gibt es halt auch noch diverse Bilder. Das war halt einfach zu viel. Wobei ich dann irgendwie die Kurve gekriegt habe. Ich habe dann für die... Ja, willst du noch was fragen? Gut. Für die WM-Quali oder EM... Nee, WM-Quali habe ich dann ebenfalls mitgemacht. Dort war die Form dann wirklich am besten noch. Aber ich habe die Qualifikation nie bekommen. Ich bin in den B-Kader gerutscht. Also ich hätte zwar mitfahren können, hätte das aber alles selber bezahlen müssen. Die ganzen Kosten tragen müssen. Und habe gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt dagegen. Ich mache die Deutsche halt mit und versuche da nochmal. Aber selbst zur Deutschen, dann waren das schon so die letzten Meter. Das war schon, ich war total ausgebrannt, ne? Also wir sind dann auch auf mein Minimum runtergegangen von 1200 Kilokalorien. Ich habe gesagt, niedriger will ich nie. Ich will nie unter meinen Grundumsatz gehen. Und ja, auf der Deutschen 2015 bin ich dann nur Fünfte geworden.
Wenn du das jetzt vergleichst, beide Wettkämpfe, warum denkst du, dass du quasi da nicht wieder runtergekommen bist? Klar, du bist am Anfang höher mit den Kalorien gestartet, aber dann mehr Cardio. Mhm. War dein Körper noch zu sehr im Diätmodus oder was, ich meine, im Nachhinein betreibt man dann Analyse, woran hat es gelegen?
Vielleicht dadurch, dass ich mich nie konkret an den Plan gehalten habe, essenstechnisch, dass ich halt zu unfokussiert war auf den Wettkampf und so dachte, okay, du musst es jetzt hier durchziehen und mach das jetzt aber ich sowieso schon in dieser halben Essstörung da drin war und mich halt zusätzlich dann. Also ich habe halt meinen Sport gemacht und das Cardio, aber sonst, wie gesagt, mich ungern bewegt.
Wie ist es dann insgesamt? Wie viele Monate oder Wochen hast du immer Vorbereitung gemacht? Ich weiß zum Beispiel, ich bin ja Ende Mai gestartet und habe im Januar angefangen mit der Diät. Gut, du hast auch weniger Kilos zu verlieren, aber du hast jetzt immer gesagt, Sommer und Herbst sind ja dann die Wettkämpfe.
Wir hatten dann jeweils angefangen, ich glaube, im Juli. Juli und also das erste Mal, wo ich gestartet war mein erster Wettkampf, ich glaube im November und dann hatten wir Juli und mein erster Wettkampf war Ende September. Das war schon ganz schön knapp. Und
das war ja auch nochmal kürzere Zeit.
Ja, ne? Kürzere Zeit und mehr Kilos, die ich halt runterkriegen musste, ne?
Du hast dann gesagt, mit der Wettkampfsaison wahrscheinlich dann nicht so zufrieden gewesen. Du hast gesagt, du warst schon in der halben Essstörung drin und bist dann aber 2016 nochmal gestartet.
Richtig, also...
Wie kam das dann? Hast du dann Änderungen gemacht? Oder?
Also ich wollte habe mich dann von meiner Trainerin getrennt und wollte meine Vorbereitung alleine durchziehen und habe gesagt, ich mache das, ich weiß das jetzt und mache das komplett allein. Und war dann aber zwischenzeitlich mal wieder so unmotiviert und wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Und ich kannte ja den Frank-Holger Acker über Team Andro und Instagram und keine Ahnung was und hatte dann ihn angeschrieben, ob er mir ein Training zusammenstellen könnte. Und ich wäre da interessiert, er ist ja so breitensportlich unterwegs und einfach mal, um neuen Input zu kriegen. Gar nicht so, dass ich jetzt starte, sondern erstmal wieder mein Training umzuswitchen. Und ja, da habe ich schon komplett andere Sachen kennengelernt. Also er geht halt sehr auf ganzkörperspezifische Sachen, ne? Kraft, Ausdauer, Kondition, alles Mögliche, ne? Sehr breitensportlich und so. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie unsportlich ich eigentlich bin. So, wenn es halt darum geht, mal 5 Kilometer zu rennen oder mach mal eine Freeletics-Einheit oder so, das ist mir alles total schwer gefallen. Ich habe mich total plump gefühlt. Und aber irgendwann hat es dann mal so funktioniert. Also ich habe dann so Gefallen an den ganzen Sachen gefunden und hatte ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass er mich für 2016 für die Bühne vorbereitet. Und ja, und da hat sich halt sehr gefreut, dass ich ihn gefragt habe oder halt auch geehrt gefühlt, ne, dass ich halt so Vertrauen aufbringe und er das machen kann. Und wir hatten uns dann nochmal zusammengesetzt. Er hat halt einen Anamnesebogen gemacht und sowas. Und ja, dann ging es halt los mit seinem Ernährungskonzept. Und ich muss sagen, damit bin ich viel, viel besser klargekommen als mit diesen Reis-Brokkoli-Hähnchen. Also wir haben halt erstmal auf Intermittent Fasten umgestellt. Und ja, ich habe einen festen Sockel immer vorgegeben gekriegt. Der hat so 1000 Kilokalorien ungefähr entsprochen. Und den Rest der Kalorien konnte ich mir halt frei zusammenstellen, wie ich wollte. Ob das jetzt Ungesundes ist, Cheat oder was auch immer.
Ach so, also so einen festen Sockel an Nahrungsmitteln, die du zu
genau.
nehmen musst?
Genau, also die waren vorgegeben, diese 1000 Kilokalorien. Das waren halt zum Beispiel Brokkoli, Tomaten, das waren Eier oder Quark und so, dass ich erstmal meine Mikronährstoffversorgung decke und der Rest, den ich esse, das ist dann mir quasi überlassen. Natürlich war ich ja auf Diät.
Ben & Jerry's
zum Beispiel. Und wir haben dort mit Wochenkonto gearbeitet, also Wochenbilanz. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag meinetwegen 1700 Kalorien essen, sondern kann mal 1500, dann habe ich halt 200 mehr für den nächsten Tag. Oder wenn ich jetzt am Wochenende irgendwelche sozialen Verpflichtungen habe, dann kann ich mir ein bisschen mehr ansparen und esse dann dort halt eben mehr. Was ja wiederum auch gut ist, wenn man mal über seinen Bedarf ist für einen Leptinspiegel, wenn man auf Diät ist. Und ja, das erstmal so kennenzulernen und auch aus diesen starren Makros, in denen ich mich selber immer so gefangen gesehen habe. Ich habe immer gedacht, ich muss genau mein Eiweiß treffen, ich muss genau mein Fett treffen, ich muss genau meine Kohlenhydrate treffen und jeden Tag das Gleiche essen und dies und das und jenes. Und das hat mich schon total balla im Kopf gemacht. Und ja, das hat mich, wie gesagt, losgelöst. Und dann irgendwann habe ich halt mal festgestellt, dass ich gar nicht mehr so alles in mich reinschaufeln muss jetzt so, diesen Drang, ne, wenn man dieses Binge hat, sondern ich freue mich lieber auf was, wenn ich zum Beispiel jeden Tag eine Kleinigkeit habe oder irgendwas. Und selbst wenn ich auf Diät bin, selbst dass ich da was Süßes essen kann. Wir haben ja dann viele immer, wenn ich so gezeigt habe, hier, ich esse jetzt hier, ich habe ja eine Woche vor der Deutschen oder so, habe ich, also wo ich nicht gerade in der Entladewoche war, oder habe ich noch einen Becher Eis gegessen. Die so, was, wirklich, isst du das und so? Und ich so, ja. Und also ich bin so gut gefahren mit diesem Fasten und seinem System, dass das wirklich klasse. Also, dass ich auch das gesunde Ernähren oder dieses normale Ernähren wieder gelernt habe.
Wieder einen normalen Bezug zu Essen bekommen und nicht nur dieses alles reinschaufeln. Genau. Wie ist es dann vom Wettkampf her gelaufen?
Also, es ist gut. Also, ich bin 2016 dann nur national. Ich habe gesagt, okay, ich starte jetzt nie international. Ich mache jetzt erstmal nur wieder Deutschland mit. Wo habe ich denn dann mitgemacht? Also bei meiner Quali Ostdeutsche habe ich mitgemacht. Da habe ich den ersten Platz und hatte dann die Quali für die Deutsche. Bin dann auf die Deutsche gefahren und habe halt die Saison wirklich so ganz erwartungslos so hingenommen und gedacht, okay, gucken wir mal, was passiert. Ach ja, das war 2016, war noch die Olympia Amateur in Dortmund. Das war leider schade, weil da waren wenig Starterinnen. Also in meiner Klasse, ich glaube fast in jeder Mädelsklasse nur 3 Teilnehmerinnen. Das ist echt schade gewesen. Es waren viel mehr gemeldet, aber dort war es halt auch so, dass man eine Startgebühr bezahlen musste. Und wahrscheinlich sind dann viele abgesprungen noch, weil die gesagt haben, nee, mach mal nicht zu teuer oder wie auch immer.
Darf ich fragen, muss man sonst bei den anderen Wettkämpfen, musstest du nie eine Startgebühr bezahlen?
Du bezahlst für den DBFV-Ausweis, ein Jahr gilt. Bezahlst du 50 Euro. Und
dann kannst du so viel starten, wie du willst.
Wenn du bei internationalen Sachen teilnimmst, dann musst du schon richtig bezahlen.
Okay.
Also in Prag zum Beispiel kostet ein Start 250 Euro, nur dass du da mal auf die Bühne darfst.
Okay, krass. Also ich weiß jetzt zum Beispiel von der GNBF, bei mir waren es, glaube ich, 90 Euro Startgebühr. Mhm. Wenn du eine Klasse startest, wenn ich jetzt als Junior, ich hätte erst überlegt, Doppelstart mit Physik darfst du nicht. Und dann dachte ich, okay, vielleicht trittst du nochmal bei den Männern an, einfach um nochmal die Bühnenerfahrung zu haben. Und dann habe ich aber mir so ein bisschen angeguckt während meiner Klasse, dachte, okay, lässt du gleich weg. Und habe dann aber auch gesehen, wenn du nämlich noch einen zweiten anmeldest, musst du nochmal 60 Euro oder so obendrauf zahlen. Also das ist da richtig teuer. Und da bist du locker mal mit Jahresmitgliedschaft 40 Euro mal 200 Euro für einen Wettkampf los, ne?
Krass.
Und hast noch nichts gemacht.
Aber ich weiß zum Beispiel, in der Bikini-Klasse kannst du Junioren starten. Also wenn du jetzt so international machst, kannst du zum Beispiel, wenn du noch in das Alter passt, Junioren starten und dann auch Frauen machen. Und da musst du nie extra bezahlen, soweit ich weiß.
Bei
Bikini-Klasse. Wo? Also oder allgemein so jetzt DBV oder IFBB, genau.
Ah, okay, ja, genau. Ja gut, das kann sein, ja.
Genau, bezahlst halt die 50 Euro und Wettkampf. Kannst dann starten, wie du willst. Ja, genau, also Dortmund bin ich gestartet, da waren bloß 3 Teilnehmerinnen in meiner Klasse. Wie gesagt, das war schade, weil man will sich ja dann schon mit ein bisschen Konkurrenz messen. Ich meine, sonst bringt das ja nichts. Ne? Es ist ja nun mal ein optischer Wettkampf und da zählt das ja nun halt.
Ich habe dazu ein Zitat mir rausgeschrieben bei dir auf deinem Instagram, was ich gefunden habe. Ich lese es mal kurz vor. Gestern wurde ich gefragt, ob ich die Athletinnen der eigenen Klasse als Konkurrenz sehe. In meiner ersten Saison definitiv. Heute kann ich ganz klar Nein sagen. Ich bin allein dafür verantwortlich, was ich auf der Bühne abliefere. In Klammern, deswegen mag ich Bodybuilding auch so. Es ist ein Einzelsport. Man ist von niemandem abhängig und muss ganz allein den Stiefel durchziehen. Klar gibt es Leute, die einen unterstützen und das ist auch gut so, aber im Endeffekt kämpft man immer für sich alleine und auch manchmal gegen sich. In Klammern Schweinehund. Es bringt meiner Meinung nach absolut nichts, sich dann öffentlich über eine Platzierung zu beschweren, die man nicht versteht. Athleten wie Coaches. Sowas kommt in meinen Augen einfach unsportlich rüber und wer damit nicht umgehen kann, ist in dem Sport einfach falsch. Es ist nun mal sehr subjektiv und wer ein klares Regelwerk haben will, muss sich in messbaren Disziplinen beweisen, wo alles eindeutig ist.
Ja.
Ich fand's sehr gut. Du sagst, du willst dich trotzdem messen. Vielleicht einfach nochmal so aus deiner Sicht das zu erklären.
So im Nachhinein, wenn du dann unzufrieden, was ich am Anfang gemacht habe, so 2014, dann habe ich halt gesagt, oh, die sieht doch doof aus und ich sehe besser aus und sowas, ne? Das meine ich damit. Also wie gesagt, du kannst halt nur für dich diesen Wettkampf bestreiten. Und aber trotzdem will man ja wirklich Athleten haben, wo man sagt, okay, die sehen wirklich geil aus, die treten jetzt mit dir an, ne? Und du hast vielleicht jetzt gegen die gewonnen, so, ne? Weil wenn du allein dort oben stehst, du hast dann den ersten Platz. Du kannst zwar mit dir selber sagen, okay, meine Form war geil und so, aber natürlich willst du ja irgendwo die Konkurrenz doch haben. Und dich messen.
Also du willst dich schon messen, aber es ging hier mehr um diesen persönlichen Vergleich.
Genau. Also so persönlich solltest du immer mit dir zufrieden sein, ne? Also ich hatte, wie gesagt, 2015 war ich halt echt unzufrieden so mit meiner Form und ja, das hat dann schon gepasst, die Platzierung mit dem, wie ich aussah und das war nachvollziehbar. Und selbst jetzt so rückblickend 2017, wo ich international dann gestartet bin, kann ich ja nochmal später drauf kommen, war das trotzdem die Form meines Lebens, ne? Und das war, also für mich war das wirklich so die Form, die für mich perfekt war. Fernab der Platzierung.
Aber das ist doch auch am Ende schön, wenn man das von sich selber sagen kann und dann so weit ist, dass man sagt, ich vergleiche mich mit mir selbst. Klar, ich stehe da mit anderen auf der Bühne, aber am Ende sagen kannst, okay, hier geht es um meine Leistung, was ich bringe. Ja. Und ich muss mich nicht an anderen orientieren.
Und 2016, genau, also bin ich Ostdeutsche Meisterin, bin dann zur Quali gefahren. Zur deutschen Meisterschaft gefahren, nach Bochum wieder. Also die ist im Herbst immer in Bochum und im Frühjahr ist die immer in Wiesloch. Das tauscht sich da immer so. Und ich bin immer die Herbstsaison meistens gestartet. Ich finde, so einen Zeitraum braucht man auch dazwischen mal Zeit, um sich zu verbessern. So.
Auf jeden Fall, ich finde es so schon krass, jedes Jahr zu starten. Und dann immer wieder, ich meine, du hast 4 Jahre nacheinander gemacht. Jetzt ist das erste Mal Pause gehabt, 2018. Ja. Und das auch nicht richtig.
Ja, das stimmt.
Aber
um noch das abzuschließen, 2016 bin ich halt erwartungslos auf die Deutsche gefahren. Und dann guckst du dir natürlich die Mädels an, die dort in deiner Klasse mit sind. Und da dachte ich schon so, das könnte schon was werden. Also je nachdem, was sie dann immer sehen wollen. Aber ich dachte so, okay, das, also so schlecht platziert werden wie letztes Jahr, werde ich nie. Ich könnte schon so Treppchenplatz und so. Hab's dann geschafft, in meiner Klasse den ersten Platz zu machen. Und bin dann mit den anderen, also es gibt mittlerweile drei Bikini-Klassen, also Bikini 1, Bikini 2, Bikini 3, das ist so noch größengestaffelt.
Und dann noch Overall.
Genau, noch größengestaffelt und dann starten die Gewinnerinnen aus jeder Klasse gegeneinander, also ein Stecher, Overall, genau. Und dort war ich ganz erwartungslos und dachte so, okay, ja, das machen jetzt hier die unter sich aus und so. Und stand so hinter der Bühne und dachte so, oh, endlich mal was essen, so. Nehme so den Riegel, pack den so aus und so. Und dann so, steht so meine Freundin neben mir und die so, die haben deinen Namen gesagt, ne? Und ich so, hä? Ja, Helene Fiedler, wo bist du denn, ne? Ich dort hochgespackt, den Riegel weggeschmissen auf die Bühne. Oh, ich habe mich...
Wäre aber auch geil gewesen, wenn du den Riegel noch so in der Hand gehabt hättest.
Und das war echt, das war so ein geiler Moment, weil ich halt überhaupt nie damit gerechnet hätte, dass ich jetzt noch den Gesamtsieg mache und so. Da habe ich mich echt richtig gefreut. Das war toll.
Würdest du sagen, das war dein schönster Moment in deiner Karriere?
Ja, definitiv. Also das fand ich echt toll. So, das hätte ich nie gedacht. So, erster Platz, deutsche Meisterschaft, das ist ja schon cool, aber dann noch so den Gesamtsieg und die zwei, die mit mir gestartet sind, das war, also es war echt eine knappe Kiste, die waren echt gut. Und da war ich dann so, wo ich gesagt habe, so, wow, hast du geschafft und so. Hab mich gefreut. Und weißt du, was das Bittere ist? Die zeichnen ja immer die Videos dort auf und den Gesamtsieg haben die, diese Preisübergabe haben die nicht gefilmt. Das ist echt traurig, ne?
Hättest du dir gern selber dann nochmal angeguckt, wie du hochrennst, den Riegel wegwerfen.
Also mich hat eine Freundin von unten gefilmt, aber ist natürlich nie die Qualität, wie wenn sie es aufnehmen. Weißt du, gerade so ein Moment, ne? Das sind die geilsten Bilder. Naja, nichtsdestotrotz, es bleibt in meinem Herzen.
Ja. Nee. Wird dir für immer erhalten bleiben, kann dir keiner mehr nehmen.
Genau. Und dann, ja, also dann war es ja wieder vorbei und diesmal war es halt so, dass ich überhaupt nie dieses Tief hatte, auch nie dieses Loch und ich wusste eigentlich, wie es weitergeht. Ich hatte Freude am Sport und ich war leistungsfähig wie nie. Also ich hatte selbst zum Ende meiner Diät hatte ich einen Mega-Peak, also Leistungspeak, was halt auch so diesen Breitensport angeht wie Rudern oder Freeletics. Da habe ich echt noch Bestzeiten dann zum Ende hingelegt. Das war Wahnsinn, das kannte ich so überhaupt nicht, dass ich noch so fit und da bin. Und ja, hatte das auch wirklich mit der Ernährung dann nach dem Wettkampf total unter Kontrolle. Ich habe auch ganz langsam ausdiätet. Ich habe nie viel zugenommen dann und war super. Also das war echt toll. Davor danke ich Frank sehr viel, so muss ich sagen. Dass der mich wieder...
Kann man an dieser Stelle ruhig mal sagen.
Ja, hab ich schon mehrfach, also...
Ja. Du hast dann 2016 Deutsche Meisterschaft, Gesamtsieg. Was kommt jetzt noch? Du hast gerade schon angekündigt, 2017 bist du dann international gestartet. Genau. Kein Tief nach dem Wettkampf. Hast du dir dann trotzdem gedacht, jetzt will ich es direkt nochmal wissen? Oder war es dann eher so, okay, ich mache jetzt erstmal weiter meinen Sport und dann kam das wieder relativ spontan?
Nee, also wir haben dann schon direkt weiter geplant. Für mich stand dann fest, dass ich das die kommende Saison international starten möchte, weil international ist das Feld nochmal ein ganz anderes als in Deutschland. Also Deutschland wird auch immer besser, aber das ist halt echt nochmal wirklich gerade so Ostblock und so, die sind toll, die Mädels, ne? Also das ist Wahnsinn. Und ja, wir hatten dann halt den Fokus drauf gelegt, also Deutsche habe ich gesagt, okay, ist vorbei, du kannst nur schlechter werden, dort stürzt du nicht mehr. Also das ist echt...
Gilt das auch für die Zukunft?
Ich weiß nicht. Also es gibt wenige, die nochmal gestartet sind und dann nochmal Gesamtsieg gemacht haben. Bei den Männern, ja, ist mir bekannt. Ich glaube, der David Hoffmann, falls der da was sagt.
Ja.
Ich glaube, der ist doch mehrfacher deutscher Meister geworden, oder? Und Gesamtsieg. Aber ich weiß es nie genau. Also wie gesagt, ich denke mir immer so, man kann nur schlechter werden und streck doch deine Fühler lieber woanders aus. Und ja, also wir hatten dann angepeilt, Prag war halt der Hauptwettkampf oder der Hauptfokus. Ich sag mal so, je weniger Wettkämpfe du machst, desto besser ist es ja eigentlich für dich, ne? So.
Auch mental und mit der
Vorbereitung. Ja, und auch immer, wir haben ja wirklich entwässert und so und das ist schon nicht so toll. Und gerade dieses ganze Entladen und ja, ist zwar, sagt man immer, als Frau ist es immer so fraglich, aber bei mir hat das schon wirklich einen krassen Effekt, ne? Weil ich halt so lean bin, bei mir macht das schon den Unterschied aus. Und ich bin dann in Prag gestartet, genau mit einer Freundin noch zusammen. bei der Olympia Amateur. Ist auch ein wirklich schöner Wettkampf gewesen und ich bin auch früh aufgestanden. Oh, es sah so dünn aus. Irgendwie war es total flach. Ich, keine Ahnung. Und Frank war nun nie mit und dann habe ich auch gesagt, die anderen haben mich noch so halb verrückt gemacht und haben gesagt, die so, das sieht so dünn aus und gestern sahst du besser aus und dann kannst du das ja selber gar nicht mehr einschätzen, ne? Und dann hat er gesagt so, ja, pass auf, trink jetzt hier 100 Gramm Zucker aufgelöst in ganz wenig Wasser.
Gab's dann direkt quasi
ein Shot. Gab's dann rein und ja, das war auch mit dieser Planung dort mit dem Wettkampf. Wir waren in so einer riesen Halle hinten in so einem Lager. Es war anfangs mega kalt, dann hat sich die ganze Veranstaltung um 2 Stunden nach hinten geschoben. Ich habe ja nichts getrunken und so. Also ich hatte mega Kopfschmerzen und hatte dann schon so
dazu noch
die Laune hier oben. Und
dazu noch dein Instant-Diabetes durch den Shot am Morgen. Ja,
genau, also echt. Und da sind dann in die Halle, haben dann dort gewartet und so. Das ist aber so immer so katastrophal hinter der Bühne. So 2 Spiegel haben die so ungefähr für 50 Mädels, die sich dann davor prügeln, ne? Und dann musst du halt immer gucken, wann geht's los, wegen Öl und dies und das und jenes aufpumpen, bla bla bla. Ja, und dann ging's los und ja, dort bin ich dann leider nicht ins Finale gekommen. Also ich fand die Scheinwerfer scheußlich. Ich habe die Jury nie gesehen. Ne? Also die haben mich so angestrahlt. Ich bin so geblendet worden. Und ja, es kommt halt immer drauf an, was ist gefragt in der Saison. Und ich war einfach, ich denke mal, zu hart. Weil die sind dann mehr auf die Mädels gegangen, die ein bisschen fluffier sind, ein bisschen softer. Und ja, ich bin dann
anderes Gesamtbild.
Ja, genau. Abliefer. Und ich bin dann quasi 8. von 21 geworden. Also knapp am Finale vorbeigeschrammt, das war ärgerlich.
Knapp am Finale vorbeigeschrammt, ja.
Und das hat mich auch schon ein bisschen geärgert, so. Ich dachte so, ach schade, da hättest du gerne doch, das hättest du gerne noch mitgenommen, aber
kann nicht immer sein. Wie lief es da danach mit dem Tief, nach dem Wettkampf?
Da war ja dann noch ein Wettkampf danach. Finnland. Ah, wir sind dann genau nach Finnland gefahren, da kam Frank mit und dort haben wir dann versucht, ohne Entwässern und Entladen, so ein bisschen einen softeren Touch. Und da war es aber schon so, wo ich dachte, okay, das ist nicht so ganz mein Look und so ganz 100% wohl fühle ich mich damit nicht. Und wie gesagt, bin dann dort in Finnland, hab dann besser ins Bild reingepasst und ich hatte dort auch eine deutsche Jurorin sitzen, die hat zwar nie gewertet, aber die hat gesagt, ja und ja, Finale und so, das könnte klappen und so und hat mir dann noch gut zugeredet und dann ist es trotzdem wieder der 8. Platz geworden von, ich glaube, da sind zwar bloß 15 gestartet, aber wieder der 8. Platz geworden, ja. Und da hat sie auch gesagt, ah, oh, sie will es ohne und das war schade, ja.
Variiert das stark von Wettkampf zu Wettkampf dann da bei der Bikini-Klasse, wie gewertet wird, ob auf Härte oder auf, ich sag jetzt mal, Gesamteindruck, Form?
Also Härte ist ja eigentlich kein Wertungskriterium. In der Bikini-Klasse steht auch im Regelwerk drin, zu starke Muskularität oder so, das ist nie gewünscht und ach, das Regel...
Ja. Schon klar, aber gut, das legt ja jeder anders aus.
Also es ist meistens so, man richtet sich etwas nach dem Gesamtfeld. Wenn jetzt zum Beispiel, du hast 5 weiche Mädels da und eine, die sehr hart ist, wird kaum die gewinnen, die sehr hart ist. Die wird sich entweder irgendwo dazwischen wiederfinden oder, ja, also so wird dann halt eben geguckt. Das ist auch ganz...
Das ist genau die...
Ganz unterschiedlich.
Das, was du vor uns angesprochen hast mit diesem Subjektiven,
glaube ich. Ja, total. Also...
Wie sehr stört dich das selbst, wenn du da auf dem Wettkampf stehst und dann... Oder wie sehr hast du da auch die Erfahrung gemacht, jetzt gerade beim ersten Wettkampf? Du stehst da eigentlich, bringst da deine Topform und sagst dann auf der anderen Seite, dann werde ich hier jetzt eigentlich, sage ich mal, abgewertet dafür, was ich eigentlich erreicht habe.
Ja, das Schwierige ist halt, auf was bereitest du dich im nächsten Jahr dann vielleicht vor, ne? Oder was wollen die sehen? Und für mich war es dann zum Beispiel so, nach 2017, dass ich gesagt habe, okay, ich könnte jetzt versuchen, mehr diesen soften Touch, aber das bin ich. Und deswegen habe ich dann erstmal gesagt, ich will jetzt erstmal nicht mehr starten, bevor ich sehe, wo die Reise jetzt dann hingeht. Und ja.
Hast das Ganze dann erstmal
ja,
gelassen?
Ja, weil ich hatte halt den Look, der mir gefällt und wo ich denke, okay, das ist Bikini. Und wenn ich mir die Profis angucke, die Profimädels, wie die aussehen und wie die gewertet werden, und da geht's nur auf Härte. Also die sehen ja top aus, ne? Also wir haben uns, wie gesagt, in Prag dann noch die Profis angeguckt und die sind alle so eine kleine Zahnstocher und wirklich aber richtig hart.
Hast du dann noch in Zukunft das Ziel, da die Pro-Card zu holen, oder weißt du jetzt noch nicht, wo es da
ist? Also ich glaube, für Profi, da muss ich ehrlich sein, da bin ich einfach nie der Genetiktyp dafür. Das ist vielleicht, jetzt klingt wie eine Ausrede, aber dafür habe ich zu viele Schwachstellen. Ich, zum Beispiel, was bei mir ganz schlimm ist, ist, ich wäre ganz schnell oben hart, also im Oberkörper, und Beine wären bei mir so gut wie fast nie frei. Und wir haben wirklich schon lange Diät gemacht, also ich glaube 5 Monate, 6 Monate Diät, und dennoch sind die Beine, habe ich keine sichtbare, also keine richtig sichtbare Teilung, was jetzt auch nicht unbedingt gefordert ist in der Bikini-Klasse, aber das ist halt echt, wenn ich da andere Mädels sehe, wie toll die Beine da aussehen, das ist bei mir ganz, ganz schwer.
Ja, verständlich, verständlich. Aber dann am Ende eine realistische Einschätzung, wenn man sagt, okay, da wird es nicht aber in dem Bereich.
Ja, ich kann halt im Rahmen meiner Möglichkeiten arbeiten, aber dadurch, dass ich jetzt sowieso diese IFBB Pro League in IFBB Elite geteilt hat, das ist sowieso ein Kuddelmuddel, und da sehe ich noch nie so ganz durch. Man muss sich dann entscheiden, für welchen Kader man da startet, quasi.
Okay. Und jetzt erstmal die Pause. Du hast dich dann anderen Dingen gewidmet. Davor vielleicht nochmal die Frage, du hast 4 Jahre lang Wettkämpfe gemacht. Du hast dir auch einen ganz schön großen Instagram-Account aufgebaut. Und doch, auf Social Media postest du ja auch relativ viel. Wie sehr hast du dich davon beeinflussen lassen? Wir hatten ja mal diesen Real Talk Podcast zur Zeit nach dem Wettkampf, wo man dann doch drüber geredet haben auch, dass viele gerade auf Instagram schauen, sich mit anderen vergleichen, auch vor und nach dem Wettkampf. Wie war das bei dir? Wie stark hatte das Einfluss auf dich?
Also am Anfang schon stark, gerade die ersten Saisons und sowas. Und ja, wenn du dann halt so Bilder postest, wo du halt in Topform bist und so, und du gehst dann natürlich nach den Wettkämpfen extrem auseinander, hast du so ein bisschen Zugzwang, ne? Und dann denkst du so, scheiße, was postest du jetzt? Ich meine, zu Anfangs in der Instagram-Zeiten war das ja alles immer noch so ein bisschen anders, und ja, das war schon dann schwierig, ne? Und dann hast du dich versucht, so ein bisschen zu verstecken oder im besseren Licht dann dastehen zu lassen, und
Da wird nochmal der Filter drüber gehauen.
Und du konntest ja, also du konntest dich auch gut pushen lassen dort durch die Leute und mitreißen lassen. Aber ich muss sagen, ich habe mich davon dann immer mehr, also je mehr Wettkämpfe ich gemacht habe, desto weiter habe ich mich davon entfernt. Also von diesen Zusprüchen der Leute. Klar, es ist schön, aber im Endeffekt muss ich ja mit mir selber glücklich sein, in jeder Form, egal wie ich aussehe. Das Gute war halt immer, dass ich dann, wie gesagt, nach 2016 und 2017 immer gut die Form gehalten habe. Und ich sag mal so, die meisten Fans, die man hat, die mögen dich halt aus Sympathie und nicht, weil du Wettkampfsport machst. Die meisten können ja damit gar nichts anfangen. Wo ich dann gesagt habe, ich mache jetzt KDK, dann fanden die das auch alle toll. Ja.
Ja.
Hauptsache, ja, man macht was und man erzählt ein bisschen was und...
Ja.
Das ist halt so der Punkt, ne?
Bevor wir KDK, kloppen wir gleich nochmal dazu. Du bist jetzt, wir haben das erste Mal eine Frau im Podcast, und das Bodybuilding bei Frauen, man sagt ja oft, ist anders, ist unterschiedlich zu Männern, klar, aber nochmal so, wo siehst du die grundsätzlichen Unterschiede, wo du sagst, das ist wesentlich anders zu beachten? Vielleicht auch nochmal für die Bikini-Klasse extra.
Also ich denke...
Im Wettkampf und in der Vorbereitung.
Also ich denke, trainieren müssen beide hart, also Frauen wie Männer. Genauso bei der Ernährung nimmt sich nicht so viel. Ich denke mal, was halt bei uns der Fakt ist, sind die ganzen Hormongeschichten, beziehungsweise, dass wir hormonell doch vom Essen anders abhängig sind als Männer. Wie zum Beispiel so Low-Fat ist zum Beispiel für eine Frau in der Diät eher... kontraproduktiv, sag ich mal.
Würdest du dann Leuten quasi, du hast ja ganz am Anfang mal erzählt, du hast es mal selber probiert mit der Diät, würdest du Leuten oder gerade, ich sag jetzt mal speziell Frauen, dann noch mehr zu einem Coach raten, als das jetzt bei Männern der Fall wäre, gerade auf diese Hormonproblematik aus resultieren?
Es kommt drauf an, weil das Internet ist mittlerweile so voll mit guten Sachen und man muss es halt für sich rausfiltern oder man kauft sich Literatur, viele verschiedene, dann sieht man ja schon, wo sind Überschneidungen, okay, das stimmt so ungefähr und muss halt für sich probieren. Aber ich sag mal so, es gibt halt auch schlechte Coaches, ne, die dir genauso dich zugrunde richten können, die dich mit 800 Kalorien gegen die Wand fahren und solange man dann halt nie selber das Ruder in die Hand nimmt oder dann mal hinterfragt, was hier eigentlich los ist, dann ja, kann ich auch einen Coach zugrunde machen.
Wenn du jetzt einen Einsteiger oder Einsteigerin hättest, was würdest du ihr als Buch oder als primäre Quelle, hättest du da eine, die du empfehlen würdest oder sagst du, stell dich breit auf, folg mir auf Instagram und schau alles, was ich empfehle?
Also ich kann ja nur die Bücher von meinem Trainer anprangern, aber ich mache es ja im Prinzip, wie es im Buch steht, nie anders. Das ist einmal Ernährung für Kraftsportler, Intermittent Fasting 2.0. Und er hat ebenfalls dann nochmal ein Frauenbuch rausgebracht. Also was direkt nochmal so spezifisch ein Kapitel über diese ganzen Frauenhormone und was eigentlich so passieren kann in der Diät, dass vielleicht die Nebennieren eher erschöpfen als beim Mann, wenn man sehr unter Stress ist und Diät und so, dass die dafür anfälliger sind. Und das sind wirklich zwei gute Bücher, zwei gute Handbücher, die ich wirklich, also dort steht so viel drin, dort habe ich so viel gelernt. Und wie gesagt, ich befolge das selber alles, was dort drin steht, von daher.
Und ansonsten natürlich auch bei euch im Dünn und Dünner Podcast.
Richtig.
Ist, wo du, genau, da kannst du auch nochmal Werbung für machen. Der läuft wo genau?
Der läuft auf iTunes. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er bei Spotify läuft. Ich höre es über iTunes und halt Patreon. Aber da kannst du es ja nur hören, wenn du plätschst.
Okay. Also genau, Dünn und Dünner Podcast, wenn ihr die Helene noch öfter hören wollt, als jetzt nur das eine Mal bei uns. Und wir haben vor uns schon geredet, du bist vom Bodybuilding jetzt nochmal abgeschwenkt und bist jetzt zum Kraft-Dreikampf, KDK, gekommen. Nach deiner Wettkampfsaison 2017 bist du direkt, hast du direkt gesagt, KDK jetzt oder war erstmal, okay, ich chill jetzt erstmal und dann, oder wie ist das Ganze gekommen? Es sind doch zwei unterschiedliche Dinge, obwohl die heute, sage ich mal, in der Fitnessszene es viele diese so Powerbilder gibt, die quasi sagen, okay, ich vereine jetzt beides. Wie war das bei dir persönlich?
Wo die Saison dann zu Ende war, ja, man ist ja dann trotzdem immer erstmal froh, dass es rum ist und erstmal wieder so, ja, vielleicht Zeit für andere Dinge waren und so. Wir haben dann halt wieder ausdiätet und erstmal so Deload gemacht vom Training, dass ich halt erstmal wieder runterkomme. Und wann war denn mein letzter Wettkampf 2017? Ich glaube, Oktober war der in Finnland. Anfang Oktober war schon der Wettkampf in Finnland, genau. Und danach war halt Schluss und wir hatten dann überlegt, wie es jetzt weitergeht, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt keine Bikini-Wettkämpfe erstmal mehr machen. Ich möchte jetzt vielleicht Pause oder mal was anderes. Und dann haben wir so überlegt und Frank hatte das dann mal angebracht mit dem Kraft-3-Kampf, weil er ja selber auch dann, ich glaube, 2018 ist er auch gestartet, genau. Und ich habe gesagt, okay, ich probiere das mal. Und er wollte dann bei mir auch was ausprobieren, so ein Kraftzyklus, wie sich das bei mir so entwickelt. Und wir haben dann im Januar begonnen mit dem Kraftzyklus und das hat echt gut geklappt. Also ich habe mich auch in Kniebeugen super schnell gesteigert, wo mehr, weil meine intramuskuläre Zusammenarbeit dann erstmal besser geworden ist und ich überhaupt erstmal schwere Kniebeugen so gemacht habe. Wir haben zwar immer auch in den Vorbereitungen darauf geachtet, dass ich relativ schwer noch trainiere, aber so jetzt wirklich mit Maximalversuchen und so war dann halt das erste Mal. Und das
was heißt davor relativ schwer, um das einfach mal in Zahlen zu fassen, in Sätze, ja, oder Wiederholungszahlen?
Also wir haben, also ich wiege ja selber 52 ungefähr, also zu Wettkampf in der Vorbereitung so 52 habe ich gewogen. Ja, stimmt, mein Wettkampf in Prag war nämlich mit entwässertem Gewicht bei 49,5 Und selbst jetzt, wo ich so dünn bin, wiege ich 53 Kilo Off-Season-Gewicht, was ich damals statt meine Diät gewogen habe. Ganz früher.
Krass.
Und jetzt sehe ich ja noch, sage ich mal, besser aus als damals, ne?
Ja. Ja, wäre auch schlimm, wenn sich über die Zeit nichts getan hätte.
Und genau, also wir haben dann, was war mein in der Vorbereitung, nach 70 Kilogramm Kniebeugen war so das, was ich halt in der Diät auf Wiederholung gemacht habe, ne? Das war so mein...
Wie viel Wiederholung circa?
Was habe ich geschafft? Vielleicht 10. 5 bis 10, okay, so ungefähr in dem Bereich, genau. Ja. Das war auch so, wie gesagt, da haben wir drauf aufgebaut, wie gesagt, oder ich habe einen Maximalversuch gemacht und dann halt das prozentual so ein bisschen nach Wendler zyklisiert oder periodisiert und habe ja dann auf dem Kraft-3-Wettkampf, der war im April dann, Anfang April, konnte ich dann, also ich wurde mit 51,8 Kilogramm eingewogen. Ich musste dann auch aufpassen, dass ich nie über die 52 Kilogramm komme. Das war schon ein bisschen ätzend. Und weil das halt die Grenze war. Und habe dann auf dem Wettkampf 90 Kilogramm Kniebeuge geschafft, 105 Kilogramm Kreuzheben und Bank bin ich wirklich unglaublich schlecht. 40 Kilogramm. Aber das ist jetzt, selbst jetzt, ich steigere mich da wirklich ganz, ganz minimal bis gar nie. Also Bankdrücken ist nie mein Favorite.
Machst du dann, wie war das so vom Vergleich her? Ich meine, du hast jetzt einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht, du hast einen KDK-Wettkampf gemacht, auch wenn du da keine Konkurrenz hattest. Einmal vielleicht vom eigenen Gefühl, vom Wohlbefinden her und auch, wie waren die Leute unterschiedlich?
Also es war total entspannt, so ich wusste ja selber nie, was auf mich zukommt und so und bin halt erstmal hin und war froh, dass die Einwaage gepasst hat und dann konnte ich erstmal so, weil wir ein bisschen Wassercut gemacht hatten und so, dass es dann halt wirklich passt und konnte halt was essen und trinken und so und dann hat man ja wirklich unglaublich viel Zeit zwischen den Versuchen. Also erst ging es ja los mit Kniebeugen, machst dich warm und dann sind erst die Männer dran und dann die anderen und es hat sich ewig gezogen, es war ein bisschen lang, das war sehr ungewohnt für mich, aber es hat echt gefetzt, so wie dich alle angefeuert haben und die Stimmung dort so und jeder jubelt da für jeden, das war schon anders. So bei Bodybuilding, da sind ja alle so verhalten, die dann vielleicht dort sitzen oder schreien dir nur so Arsch raus oder Latte raus oder irgendwas. Und dort heb, so ungefähr. Das war schon cool.
Wie hast du es dann persönlich gehalten zu Wettkämpfen? Gut, du hattest immer einen Betreuer mit. Hast du dann immer mehrere Leute noch mitgenommen oder bist du dann eher in der kleinen Gruppe gereist?
Bei den Bodybuilding-Wettkämpfen oder... Ja, ne?
Bei beiden.
Bodybuilding war halt meine Trainerin mit dabei immer. Oder beziehungsweise die Mädels, die dann noch gecoacht hatte, die man halt eben kannte. So von Familie und Freunde. Da hat sich eigentlich, die haben zwar gewusst, dass ich das mache und haben gesagt, ja, cool, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt da jemanden mitnehmen, so meine Familie da mitschleppen oder was auch immer. Aber es war immer jemand dabei, den ich kannte, ne, so, oder die halt dann mit dem Sport involviert waren, auch Frank war, wie gesagt, dann in Finnland mit und so, das ist schon gut, also ganz alleine auf so einen Wettkampf möchte ich ohne, wo ich gar niemanden kenne, da bist du ganz schön aufgeschmissen, musst ja auch jemanden für die Farbe haben und alles, ne.
Jemand, der dich da ein bisschen aufpasst, dass du zur richtigen Zeit jetzt hochgehst und für alles,
Und dann auch mal was zu trinken oder sonst irgendwas holt da so. Und beim KDK, da waren meine zwei Freunde aus Dresden mit, die haben sich das noch angeguckt und das war cool.
Das war, die haben dich dann supported, auch angefeuert und angeschrien. Ja.
Genau.
Wie schweres Heben hast du dann, du hast gerade gesagt, du hast einen Wendler gemacht. Hast du das bis heute beibehalten?
Oder? Ich mache aktuell Grizzly Gains bei Team Andro mit. Also die bieten ja Online-Coaching-Programme an für jedermann. Und Frank, wie gesagt, mein Betreuer, schreibt dort selber die Trainingspläne. Und ich hatte in meiner Vorbereitung, hatte ich nach dem System ebenfalls schon immer meine Sachen, so wie ich trainiere. Er hat mir ja immer wochenmäßig vorgegeben, was ich zu trainieren habe. Also jede Woche habe ich einen neuen Plan gekriegt und für mich halt nur zugeschnitten. Und dort ist es halt mehr so für die große Menge. Und mittlerweile weiß ich ja so selber, was für mich passt. Habe mich im Groben an diesen Fahrplan gehalten, was bei Andro drinsteht. Habe aber noch so Sachen wie zum Beispiel jetzt diese Conditioning-Sachen, die mache ich ja extra trotzdem noch, um halt eben Kraftausdauer oder Ausdauer allgemein oben zu halten. Und ja, wie gesagt, bin jetzt am Ende von diesen Grizzly Gains, genau, und konnte mich dort ebenfalls jetzt schon wieder steigern. Kniebeuge war mein Max jetzt 95 Kilogramm und bei Kniebeugen und Kreuzheben 110.
Gut. Auf jeden Fall muss es halt immer mal auf die Körpergröße rechnen oder auf dein ja. Körpergewicht mit 53 Kilo, 110, das sind bei mir weit über 200 Kilo, wenn man es jetzt mal hochrechnet. Ja. Oder über 200 Kilo, das nur damit man das Ganze mal im Verhältnis sieht, wenn man das hier oft hört, 100 Kilo klingt jetzt für einige nicht so viel, aber dann doch mal da aufgepasst. Vielleicht sollte man das Ganze in Zukunft in Prozent angeben.
Ja, man muss es immer in Relation zum Körpergewicht angehen. Ja. Wenn ich auch manche Mädels sehe, die über 100 Kilogramm beugen, na, dann muss man auch gucken, wie schwer die sind. Ne? Die sind halt viel schwerer als ich. Ne? Aber für mich ist Kraft-Dreikampf ist halt mental furchtbar anstrengend für mich. Ne? Also manchmal gehst du halt in die Einheit rein und denkst so, boah, jetzt muss hier... Jetzt machst du gleich wieder einen Max-Versuch und so, da geht ja schon ein bisschen die Düse, ob du es schaffst oder nicht. Und also mental fand ich das echt sehr, sehr, sehr anstrengend im Vergleich zum Bodybuilding-Wettkampf. Also da hast du eine andere mentale Herausforderung.
Wie ist es da auch in der Vorbereitung? Ich sag mal, da hast du ja gerade im Training, bei schwerem Training, ich merke das immer, jetzt gerade wenn ich jetzt, habe jetzt bald Prüfungen wieder, dann ist Prüfungsphase, man hat den ganzen Tag zu lernen, zu arbeiten. Und dann gehe ich abends dann lieber mal laufen als ins Beintraining, weil ich beim Laufen kann man abschalten, das ist ein einfaches Training und wenn ich jetzt ein schweres Beintraining habe, dann muss ich ja auch mental dabei sein. Beim Kraft-Dreikampf-Vorbereitung ist ja nochmal was anderes, du trainierst nochmal ein ganzes Stück schwerer als beim Bodybuilding. Beim Bodybuilding hast du allerdings quasi noch diese Diätbelastung, die dann noch dazu kommt. Wie war das da so im Vergleich? Was war für dich angenehmer, vielleicht auch einfacher?
Also so die letzten zwei Diäten, die ich gemacht habe, die waren halt echt, kann ich sagen, wie ein Spaziergang. Ne? Dadurch, dass ich dieses Intermittent Fasting hatte und IFIM und so, das hat sich nie angefühlt wie eine Diät. Ich konnte ja trotzdem alles essen und hatte eigentlich kaum Hunger. Ja klar, gibt's mal Phasen, wo man immer mal sagt, oh, es könnte jetzt mal ein bisschen mehr sein. Aber ja, und zum Ende hin, ich glaube, die letzten 4-5 Wochen haben wir das Training dann meistens eh umgestellt, so auf mehr Maschinentraining und weniger langhantellastige Sachen. Ja, das, also wie gesagt, Kraft-Dreikampf hat mir wirklich mental mehr abverlangt.
Okay. Für die Zukunft nochmal ein Kraft-Dreikampf-Wettkampf geplant oder wie sieht's jetzt aus? Ich meine, du hast jetzt im Bodybuilding viel erreicht, muss man einfach so sagen. Du hast im Kraft-Dreikampf direkt deinen ersten Wettkampf gewonnen, auch wenn du allein in der Klasse warst. Yay! wie sind deine Pläne für die Zukunft?
Wettkampftechnisch habe ich gar nichts auf dem Schirm, aber ich sag mal so, sag niemals nie. Selbst wenn ich mir jetzt Bodybuilding-Wettkämpfe angucke und die Bikini-Klasse, da denke ich immer wieder so, ach, irgendwie lässt es den doch nie los, aber der Weg dorthin ist halt und nicht so einfach. Aber gut, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen, ne? Aber so momentan, ja, ich versuche mich persönlich selber zu verbessern. Ich versuche stärker zu werden. Ich versuche schneller zu werden. Und wenn dann mal wieder was kommt. Aber momentan kann ich wirklich nichts.
Dass du bereit dafür bist. Was spornt dich dann an, immer noch 100% zu geben? Ich kenne das zum Beispiel von mir oder auch als wir in unserem Podcast tief nach dem Wettkampf geredet haben, ging es darum, dass man immer ein neues Ziel braucht, auf das man hinarbeitet. Du hast jetzt dieses Ziel nicht. Hast du diese eigene innere Motivation zu sagen, okay, ich mache jetzt ja einfach das für mich, ich will da einfach besser werden? Oder wie motivierst du dich, jeden Tag wieder ins Studio zu gehen, jeden Tag die Pizza da mal wegzulassen oder so?
Ja, man muss ja so sehen, was wäre, wenn es zum Beispiel Instagram oder Social Media nicht mehr geben würde? Wie viele würden noch Sport machen? von den heutigen, die da sind, ne? Und ich finde, es ist immer dann eine gute Leistung, wenn man dranbleibt, wenn keiner zusieht, so ungefähr. Oder wenn man sagt, guck mal hier. Und für mich gehört das einfach dazu. Für mich ist das halt auch so eine Abschaltphase. Ich sag mal so, auch gerade wenn es mal stressig ist zu Hause oder du hast so auf Arbeit irgendwas und dann gehst du einfach ins Training und setzt deine Musik auf und bist da voll im Flow. Gut, es gibt mal mehr oder weniger gute Tage. Aber dadurch, dass ich halt wirklich viel Abwechslung habe. Ich sag mal, ich habe jetzt in dem aktuellen Plan 2 feste Trainingstage und den Rest kann ich mir halt selber legen. Und da, wie gesagt, dadurch, dass ich halt wirklich viel mache, hast du halt immer die Abwechslung. Und es ist halt cool, so das Gefühl danach, du weißt, du hast was gemacht und jetzt hast du dich vielleicht, wenn ich ruder oder so, das ist halt echt ätzend, aber du weißt, du hast alles gegeben und hast dann eine neue Bestzeit, dann freut dich das natürlich. Und wenn ich überlege, wo ich angefangen habe und wo ich jetzt stehe, das dann alles aufzugeben. Also es wird immer wieder Phasen geben, wo man mal Rückschritte macht. Ja. Aber das ist ja normal. Das musste ich auch lernen. Ich dachte so, jetzt wo ich mich bei den Kniebeugen zum Beispiel und so mega gut gesteigert habe am Anfang und dann kam so das erste Mal das Plateau, dachte ich so, hä, was ist jetzt los und so. Und das musste ich auch lernen, damit umzugehen. Ja. Dass jetzt nie alles nur eine lineare Progression ist da. Selbst jetzt, also ja. Da denke ich manchmal so, boah, wie hast du die 95 Kilo geschafft? Und aber es geht halt immer weiter, ne? Ich sag mal so,
man hat auch immer andere.
Optisch ist ja dann meistens auch so, dass du sagst, siehst du jetzt noch eine Verbesserung, wenn du auf einem gewissen Level bist? Und das ist ja dann wirklich nur noch Feinheiten oder Nuancen. Und das ist für mich zum Beispiel dann teilweise auch in den Hintergrund gerückt, dass ich gesagt habe, ich will jetzt breitere Schultern oder mehr Hintern oder so. Ich wollte dann eine Zeit lang jetzt wirklich einfach nur leistungsfähig und stark sein. Das war halt so für mich dieser Inbegriff von Fitness.
Du hast dazu auch ein eigentlich sehr ganzheitliches Training, würde ich jetzt mal sagen, ganzheitlichen Trainingsansatz. Du hast ja schon erzählt, du machst viel schweres Heben, du machst viel Rudern oder Ausdauersport auch. Und ich habe auch gesehen, du machst relativ viel Mobility.
Mhm. Also ich versuche, ja.
Wie sieht dann bei dir so die Trainingswoche, sage ich mal, aus, wenn du sie dir jetzt zusammenstellst?
Ich habe Beine Push-Pull. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Und am Anfang von jedem Training natürlich mobilisiere ich mich. Das finde ich gehört dazu. Oder man macht sich halt warm auf dem Radergometer. Und ich finde so, klar dauert das wiederum Zeit, sich zu mobilisieren. Und viele wollen sich das nie nehmen. Aber für mich ist das zum Beispiel schon so, wo ich mal hören kann in meinem Körper, wie geht's mir heute? Wie wird die Einheit oder lege ich vielleicht irgendwas um oder moduliere was anders und fällt mir irgendwas schwer oder ich lasse mir jetzt doch mehr Zeit bei der Mobility und so und finde halt in meinem Flow so rein, sag ich mal. Und ich hatte jetzt, wie Frank mir das gelehrt hat, in 3 Blöcke unterteilt mein Training. Also für einen Trainingstag. Ich habe im Block A eine Hauptübung, wo ich besser werden will. Ich habe im Block B Zubringübungen, die mich vielleicht für Block A stärker machen. Und im Block C habe ich Präventionsübungen, meistens für die Schulter und für Core. Oder ich...
Machen wir das mal am besten am Beispiel von einem Beintrainingstag, damit es vielleicht einfach
deutlich wird. Okay, also ich habe zum Beispiel Block A Kniebeugen, mache dort meine 5-3-1 zum Beispiel oder meine Prozentzahlen, die ich da abarbeiten muss. Habe dann im Block B was für die Beinrückseite. Zum Beispiel Glutam Raise, also das wechselt auch immer, ne? Ich habe nie jede Woche dieselben Übungen. Ich habe rumänisches Kreuzheben. Ich habe zum Beispiel was für die Brust mit drin. Ich habe was für Trizeps mit drin. Also so wirklich Dips, Klimmzüge und so halt wirklich so Ganzkörperübungen. Ja. Wenig Isolationsübungen, mehr Ganzkörpersachen.
Okay, und dann?
In C ist dann zum Beispiel immer präventiv Schulter mit drin, vor allen Dingen seitliche und hintere. Und also es ist ein Mammutsatz meistens aus Schulter- und Bauchübung.
Okay. Du hast dieses ganzheitliche Training am Anfang, hast du da schon immer so trainiert? Oder?
Nee, also ich habe nur isoliert trainiert, also so grundübungsmäßig fast gar nichts. Also wie gesagt, Kniebeugen war ich glaube das höchste der Gefühle. Und jetzt mache ich total viel auch mit Langhantelrudern und wie gesagt, alles, was es da gibt, ja. Ne? Auch so Klimmzüge und so habe ich auch immer gehasst, aber da bin ich jetzt auch schon richtig gut mit Zusatzgewicht und das bringt schon echt viel.
Läuft bei dir.
Ja.
Hast jetzt quasi 2008, hast du ganz am Anfang angefangen. Welche Tipps würdest du dir heute geben, wenn du jetzt dein eigenes Ich vor zehn Jahren vor dir hättest?
Ja, auf alle Fälle intensiver trainieren und vor allen Dingen mich mehr belesen, mir selber eine Meinung bilden, mehr Ganzkörpertraining auf alle Fälle, mehr Ausdauer, das habe ich am Anfang auch gehasst wie die Pest und das bringt einen aber im Kraftsport auch weiter. Ne? Also du tust ja zum Beispiel so deine Laktatabbaufähigkeit tust du auch trainieren, indem du zum Beispiel jetzt lange Läufe oder sowas machst, macht dich wiederum besser im Kraftsport. Genauso wie das Rudern.
Wie viel Cardio baust du ein? Du hast vorhin gesagt, du machst Push-Pull-Beine. Machst du dann dreimal die Woche Training oder sechsmal? Oder
fünfmal die Woche ungefähr trainiere ich. Also in der Vorbereitung 6 Tage, jetzt normal 5 Tage.
Und das wechselt dann immer durch?
Wie gesagt, ich habe 2 bis 3 feste Trainingseinheiten, also Hanteleinheiten, Krafttrainingseinheiten und die anderen 2 Tage mache ich mir dann sporadisch, wie ich will.
Beispiel dann Laufen gehen?
Laufen, Rudern, Freeletics, Barbell-Komplexes, Core-Stabilität, also wo ich halt wirklich nur für Core-Sachen mache und sowas. Ich wollte jetzt mehr in diese Richtung Gewichtheben gehen und habe mich da jetzt schon kundig gemacht beim DSC in Dresden. Aber da muss man richtig in dem Verein Mitglied werden und da scheue ich mich noch so ein bisschen davor. Ich wollte es eigentlich nur, dass mir das so jemand vielleicht stundenmäßig zeigt und ich was bezahle, aber das läuft wohl nur über den Verein.
Okay, und da bist du noch nicht ganz drin. Da werden wir mal schauen, was du in Zukunft, welche Sportarten du noch alle beschreitest.
Ja. Also ich finde zum Beispiel auch mega interessant so Ringtraining und diese ganzen Turnerleute, die da wirklich so rumhüpfen wie Flummis. Aber man muss sagen, die machen das wirklich fast schon seit Kindesalter an. Wenn du das jetzt lernst, das ist echt eine Hausnummer. Da braucht man echt ganz paar Jahre dafür.
Auf jeden Fall. Hast du dir schon mal überlegt, dann in den CrossFit-Bereich einzusteigen? Du machst so ganzheitliches Training und Wettkampf ist ja auch dein Ding. Egal ob KDK oder jetzt Bodybuilding. Dann nochmal die andere Richtung.
Ich war im CrossFit mal angemeldet kurzzeitig und habe das mal ausprobiert. Das Problem ist halt, du machst total sehr viel auf Zeit. Also du versuchst schweres Gewicht auf Zeit zu bewegen und dort denke ich, bin ich oft zu übermütig, dass ich dann eine ordentliche Form bewahre und aber das Verletzungsrisiko dann immer mehr steigt. Ne? Und du bist halt auch so in diesen Gruppen drin, also du musst halt zu diesen Woods, wie die ja heißen, also dieses Workout of the Day, das ist meistens so mit 10 Leuten und du hast da wirklich feste Termine und ja, das fordert dich halt mehr oder weniger, sage ich mal. Das wird halt so auf die breite Masse etwas angepasst.
Okay. Würdest du dir dann das vielleicht selber mal machen und dann trotzdem mal bei einem Wettkampf da? Ich weiß nicht, ich kenne mich da leider nicht aus, wie da die Wettkampfszene aussieht im CrossFit-Bereich.
Ich habe mir das mal angeguckt. Hast du Netflix? Da musst du mal Fittest on Earth gucken. Das geht um die CrossFit-Games, also... Ich wäre noch einen 2. Tag, könntest du mich mit der Schubkarre dort rausfahren. Also das ist der Hammer, was die von Volumen dort abspüren. Ja. Also ist schon interessant, ne? Aber weiß ich nicht. Das
wie, weißt du, wie das Ganze auf dem Amateurlevel aussieht? Dich da schon mal informiert?
Nee, keine Ahnung. Es gibt ja Zucker Indoor-Ruder Wettbewerbe.
Dafür auch schon
informiert. Als
hauptberuflicher Ruderer, nebenberuflicher Bodybuilder mittlerweile.
Ich habe mir zu Weihnachten ein Rudergerät gekauft, ein Concept 2.
Sehr schön.
Und habe mich dann auf der Seite mal schlau gemacht. Also es ist echt krass, ne? Also da gibt es echt richtig Meisterschaften und die machen auch jeden Tag, stellen die kostenlos Trainingspläne zur Verfügung und so. Aber da müsste ich viel mehr rudern. Also ich ruder, wenn es hochkommt, immer die Woche. Da musst du fast Tee.
Also Indoor-Rudern jetzt auf der Rudermaschine, genau. Oder?
Da werden richtig Wettkämpfe ausgetragen.
Ich dachte, es ist so eine lange Halle, wo die jetzt rudern, aber...
Also richtig auf den Rudergeräten und Rudern ist halt richtig eklig.
auf jeden Fall, aber auch effektiv.
Ja.
Ich denke, wir haben soweit erstmal alles abgearbeitet. Ich hätte noch ein paar persönliche Fragen an dich und dann kannst du auch gern noch was abarbeiten. Und zwar würde ich gern von dir wissen, was macht deiner Meinung nach einen guten Sportler aus?
Einen guten Sportler? Ich denke, jemand, der vor allen Dingen auch fair ist. Also gerade so was Wettkampfsport angeht, dass man danach nie den anderen irgendwie schlecht macht oder schlecht redet, sein Gewinn. Und ein guter Sportler. Ich denke, dass man immer dranbleiben sollte als guter Sportler, auch wenn es mal scheiße läuft, wenn es schwer läuft. Gerade dann, wenn es suboptimal läuft, trennt sich immer die Spreu vom Weizen. Und wenn man es in erster Linie für sich macht und nie für irgendjemand anders oder um irgendjemanden zu gefallen. Also ich finde, man sollte immer irgendwo den Spaß an der Sache haben.
Noch eine Sache, und zwar guter Sportler haben wir abgehakt. Wenn du dich entscheiden müsstest, KDK oder Bodybuilding, was würdest du machen?
Oh, das ist ja fies.
Das ist jetzt die Entscheidung.
Oh Gott. Ich glaube, dann Bodybuilding.
Dann Bodybuilding? Bodybuilding. Schlägt das Herz dafür doch höher. Aber trotzdem mit ganzheitlichem Training. Und noch eine Sache, wie lange willst du das Ganze machen? Bis ins Grab? Oder sagst du irgendwann mit 40 jetzt?
Also Sport allgemein oder Wettkämpfe?
Wettkämpfe wahrscheinlich, gut, du weißt es ja jetzt noch nicht genau und auch gut, Sport allgemein wird wahrscheinlich immer bleiben.
Ja, also solange, natürlich ist immer die oberste Priorität, verletzungsfrei zu bleiben und gesund. Und dann so lange, wie sich die Prioritäten nie ändern. Das kann ja auch sein, keine Ahnung, irgendwann ist morgen, passiert irgendwas und ich sage, oh Gott, ich mache nie wieder Sport, so ungefähr.
Hoffen wir es nicht, hoffen wir es nicht. Vielleicht noch ein persönliches Ziel, was du für die Zukunft hast in Bezug auf den Sport? Irgendwas noch? Gibt's da was?
Also, dass ich auf alle Fälle immer meinen Biss beibehalte und auch in Phasen, in denen ich selber mal unmotiviert bin, trotzdem dranbleibe. Und immer versuche, das Positive zu sehen. Und
das ist schon wieder diese Selbstmotivation, die ist ja hier richtig stark
ausgeprägt. Ja, weil ich selber auch Phasen hatte oder vor kurzem erst eine Phase hatte und nie wusste, wo so richtig hin mit mir und was macht mir noch so Spaß. Und aber ich bin trotzdem immer weiter gegangen und irgendwann findet man schon wieder dann rein in die Spur.
Ist das für dich dann öfters so auch mal so eine Qual, dann dahin zu gehen? Oder sagst du, es macht eigentlich schon immer irgendwo Spaß, wenn ich dann da bin?
Ja, manchmal ist dann so, dass man dann denkt so, was machst du jetzt und wo willst du eigentlich hin? Und dann überlegst du so im Studio und legst einfach los, aber bist vielleicht nicht so 100% da, wie das sein solltest. Aber das sind Phasen und die überwindet man. Dann schraubt man vielleicht sein Pensum einfach mal runter, aber besser als es komplett einzustellen, ne?
Mal wieder auf andere Dinge fokussieren. Genau. Ja. Am Ende noch, hörst du beim Training Musik?
Ja.
Genau, dann gibt's noch, wir haben jetzt nämlich für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, wir haben noch unsere Playlist, B2AD Music heißt die, werden wir euch auch nochmal verlinken. Dafür darfst du als unser Gast gerne noch zwei Lieder mit draufhauen.
Okay, pass auf.
Und,
das habe ich aufgeschrieben, sonst hätte ich das jetzt nie gewusst. Pass auf, Limp Bizkit mit My Generation. Wusstest du das?
Gute Wahl.
Und die Onkels mit Lasst es uns tun.
Okay. Genau, dann noch von dir persönliche Grüße an irgendjemanden oder persönliche Punkte, was du noch sagen willst, was du denkst, was schon immer mal gesagt werden musste außerhalb des Dünn und Dünner Podcasts.
Oh Gott. Da geht es, ich glaube, nicht so viel. Also es hat mich auf alle Fälle gefreut, dass ich hier zu Gast sein durfte und es hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuschauer oder Zuhörer finden den Podcast ebenfalls gut oder hörenswert. Also ich bin gespannt auf Feedback, wie immer. Und ja, ansonsten
genau.
War es das von meiner Seite.
Dann auch nochmal von meiner Seite vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ihr könnt ja nochmal schreiben, was euch vielleicht noch interessiert. Natürlich auch der Helene selber auf ihrem Instagram, Helene_Fiedler. Mhm. Ja. Helene_Fiedler, da findet ihr sie auf jeden Fall. Ich denke, du bist auch jederzeit gern bereit, Fragen zu beantworten und sowas. Dir nochmal vielen Dank und dann hoffen wir, dass wir euch beim nächsten Mal wieder hören und dass ihr jetzt bei uns durchgehalten habt, bei unserer anderthalb Stunde, die wir schon fast wieder haben.
Tschüss. Ciao.